Jake, my boyfriend.
It's snowing.
Winter is coming in.
We have a real connection. A rare and intense attachment. I've never experienced anything like it. I'm thinking of ending things.
Huh?
What?
Did you say something?
I don't think so.
Weird.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 36, heute mit Lukas Bawenschik.
Melkowitsch.
Wolfgang M. Schmidt.
Hallo.
Und die beiden müssen zusammen durch einen Blizzard zurück ins Elternhaus auf die Farm fahren, um zu schauen, was sich da im Keller verbirgt. So ungefähr die überfordernde Vision von Charlie Kaufman, der mit I'm Thinking of Ending Things seine neue Regiearbeit auf Netflix abgeliefert hat. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, und zurück aus Venedig und muss jetzt scheinbar wieder Filme gucken, ohne dass mich jemand vorher mit einem Boot abholt, durch eine Lagune fährt und ich Campari danach trinken kann. Das kann es doch eigentlich nicht sein, Wolfgang, oder?
Das muss doch toll sein. Also das fand ich ja sehr beneidenswert, als ich das las. Bei manchen Filmen weiß ich es nicht so. Auf den Gewinnerfilm freue ich mich natürlich sehr, da ich die Regisseurin sehr schätze. Aber ist das etwas, dem du sagst, das ist nochmal eine ganz andere Haltung, mit der man dann ins Kino geht?
Witzig ist ja noch, dass sich darüber noch diese ganze Corona-Geschichte gelegt hat. Also man hat das Gefühl, ja, man ist so in einem seltsamen Paradies der Oberschicht, aber gleichzeitig interessiert es eigentlich auch niemanden, dass man da ist, weil das Programm nicht so dolle ist, aber gleichzeitig ist auch alles noch so High-Security-mäßig. Also ist auf jeden Fall anders. Also es ist auf jeden Fall bondmäßig, weil du mit diesem Boot auch wirklich hinten ans Kino rangefahren wirst und das Kino heißt auch noch Casino. Also ist schon eine andere Art, mit der man da irgendwie die Filme guckt, ja. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich wohlwollender ist, weiß ich auch nicht. Hättet ihr mal Lust?
Ja, wenn es angenehm ist, also ich glaube, wenn Corona vorbei ist, wird es ja wieder sehr, sehr voll dort sein und dann ist das, glaube ich, die Hölle eigentlich, ne? Dann muss man schon am besten mit einem Team anreisen, das einen betreut. Ich stelle mir es einfach wahnsinnig stressig vor, nicht so wie bei der Berlinale, bei der man einfach seinen Pass abholt und dann ist man vielleicht eine halbe Stunde früher da, wenn man einen guten Platz will, aber sonst ist das ja doch alles sehr, sehr entspannt.
Ja, ist Venedig aber auch. Also ja, auf jeden Fall hört man auch, dass es, also genau, kann soll ja so furchtbar sein. Muss mal gucken, ob man da nächstes Jahr eine Akkreditierung kriegt, wenn es wieder stattfindet, wer weiß. Zweite Welle und so, aber Venedig ist, ist relativ entspannt auf jeden Fall, ja. Aber ich war dann den letzten Tag nicht auf dem Festival, sondern nur so in Venedig unterwegs und das hat mir als Kulisse in der Eile zum Festival gekommen vorher besser gefallen als mit den ganzen Touristen so einfach so als Entspannungsort. Also und jetzt ist es ja zu Corona noch vor allem noch leer und es war trotzdem super voll. Also ich kann schon verstehen, dass die Leute ächzen auf jeden Fall. Aber gut, wir sind wieder da und reden über einen Netflix-Film, nämlich I'm Thinking of Ending Things von Charlie Kaufman. Lukas, wie geht's dir? Du hast noch gar nichts gesagt.
Mir geht's gut. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wahnsinnig viel zu Venedig beitragen
konnte. Hast du
Bock
auf Venedig?
Ich war noch nicht da. Ach doch, klar, aber irgendwie mit dem Boot oder mit der Limousine zum Kino gefahren werden, das ist natürlich Alltag für mich.
Das kennst du natürlich auch schon so. Ne? Ja, alltäglich ist aber nicht ein neuer Film von Charlie Kaufman. Der letzte ist ja jetzt auch schon wieder 5 Jahre, glaube ich, her, Anomalisa, ne? Und du kannst uns erzählen, Lukas, wer das überhaupt eigentlich ist.
Klar, natürlich. Ich würde sagen, in der Regel verdammt ein Leben als Drehbuchautor ja zur Anonymität. Es gibt da sicher Ausnahmen, Paddy Chayefsky, Robert Towne, William Goldman, aber die kann man eigentlich an einer Hand abzählen. Doch der 1958 in New York geborene Charlie Kaufman konnte sich schon früh in seiner Karriere als einzigartige Stimme etablieren, die auch noch über die Inszenierung der stilwütigsten Filmemacher seiner Generation hinweg immer deutlich zu vernehmen war. Er galt eigentlich schon als Auteur, bevor er überhaupt seinen ersten Film gedreht hat. Nach Fernseharbeiten für Sendungen wie The Edge oder die Dana Carvey Show gelang ihm 1999 mit dem Drehbuch für Being John Malkovich der Durchbruch. Die Komödie von Musikvideoregisseur Spike Jonze über einen Puppenspieler, der ein Portal in den Kopf von Schauspieler John Malkovich entdeckt, wurde ein kritischer und auch ein großer finanzieller Erfolg. Die Prämisse des Films kann man ja durchaus als Metapher für Kaufmans gesamte Karriere lesen. Seine Drehbücher und Filme beschäftigen sich vor allem mit Innenleben, mit dem Innenleben seiner Figuren, mit ihren tiefsten verborgenen Zweifeln, Ängsten und Sehnsüchten. Oft sind das dann auch die Sorge und Wünsche, von Kaufman selbst. Bei Vorträgen und Seminaren predigt er immer wieder, Künstler müssen ihr wahres Ich ausstellen und sich verletzbar machen, in der Hoffnung, dadurch einen Moment menschlicher Verbindung zu schaffen. Sein nächster großer Erfolg war das Drehbuch für Spike Jones Adaptation. Der Protagonist ist kein anderer als Charlie Kaufman selbst, begleitet von seinem weniger kreativen, aber erfolgreicheren Bruder Donny. Beide werden von Nicolas Cage gespielt und Kaufman soll hier Susan Orleans Roman The Orchid Thief adaptieren, macht daraus dann aber eine Geschichte über die Probleme damit, The Orchid Thief zu adaptieren. Er neigt zum Postmodernen, zu fragmentierten oder verschobenen Erzählperspektiven, zu unzuverlässigen Erzählern, zur Bricolage. 2002 verfilmt George Clooney dann Kaufmans Drehbuch Confession of a Dangerous Mind. 2004 entstand Michel Gondrys Vergissmeinnicht über, ja, eine gescheiterte Beziehung und eine Maschine, die Ex-Partner aus der Erinnerung der Menschen löschen kann. Dann kam 2008 das Regiedebüt von Kaufman, Synecdoche, New York, die Geschichte eines Mannes, der sich zunehmend in seiner eigenen Theaterinszenierung und einem gewaltigen Modell von New York verliert. Und dann der von dir gerade schon angesprochene 2005 entstandene, zusammen mit Duke Johnson in Stop-Motion gedrehte Anomalisa über einen einsamen, neurotischen Kundendienst-Guru. Und sein dritter Film, I'm Thinking of Ending Things, ist jetzt gerade bei Netflix erschienen. Und wer ihn schon gesehen hat, wird feststellen, wie viel von den Elementen, die hier gerade schon Anklang darin enthalten waren. Scheiternde Beziehungen, Neurosen, Autoren, das Vergessen, die Sorge um fehlende Originalität, Innenwelten als physische Räume und natürlich der Schmerz der menschlichen Existenz. Ich bin gespannt auf unsere Bestandsaufnahme in Sachen Charlie Kaufman. Ich glaube, seinen Debütroman Endkind hat keiner gelesen, oder? Der über den arroganten, rassistischen Filmkritiker?
Nein. Hast du den gelesen?
Nein, ich auch nicht. Ich wollte damit so zu unserer Kritik überleiten.
Ach so, okay. Ja, 2015, ne, kam Anomalisa, du hast 2005 gesagt, aber sonst natürlich wieder unglaubliche Zusammenfassung von Lukas Pavencik. Ja, genau, sein neuer Film ist jetzt draußen und zwar heißt der I'm Thinking of Ending Things und basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Ian Reid. Und es geht eigentlich erstmal um gar nicht so viel. Wir treffen eine junge Frau, die wird gespielt von Jesse Buckley und ist mit einem Mann von Jesse Plemons gespielt, Jake, schon länger zusammen. Wir wissen nicht so genau, wie lange das eigentlich schon ist. Und sie steigt zu ihm ins Auto. Draußen tobt schon so ein bisschen der Schneesturm. Sie wollen zu, ja, in sein Kindheitshaus fahren, wo seine Eltern noch wohnen, damit sie die zum ersten Mal trifft. Und sie sagt so ein bisschen zu sich selbst, also sie denkt das nur, wir hören ihre Gedanken im Laufe des Films, I'm thinking of ending things, ich überlege mir Schluss zu machen oder das Ganze zu beenden. Was genau sie damit meint, wird sich noch rausstellen im Laufe des Films. Aber erstmal denken wir, es geht hier um eine Trennung. Also sie geht mit zu den Eltern, aber denkt sich schon, so lange wird diese Beziehung wahrscheinlich nicht mehr laufen. Und dann sehen wir viele Gespräche, die sie im Auto haben, bis sie irgendwann ankommen. Die Mutter wird gespielt von Toni Collette, der Vater von David Thewlis. Und ja, da sind sehr seltsame Szenen, sodass wir auch am Anfang, auch vielleicht, wenn wir Charlie Kaufman noch nicht so gut kennen, vielleicht denken, wir sind hier noch so in einem Horrorfilm, vielleicht sowas wie Get Out oder sowas. Und dann spitzt sich das immer weiter zu und es werden verschiedene neue Ebenen eingeführt und am Ende erklärt sich eventuell, was das alles sollte. Manche sagen auch, es ist völlig unverständlich gewesen. Wolfgang, was hältst du denn von Charlie Kaufman und von diesem Film?
Von Charlie Kaufman halte ich zum einen sehr viel, wenngleich er mich auch immer wieder enttäuscht hat. Also es gibt auch einige schlechte Filme von Kaufman und ich muss sagen, dass der Film, der mich am meisten begeistert, eigentlich nach wie vor Vergissmeinnicht ist. Da hat er aber das Drehbuch geschrieben und die Regie hat Michel Gondry übernommen, ja. Und das ist eigentlich der Film, den ich am stärksten doch von allen Kaufman-Filmen finde. Mit Anomalisa konnte ich weniger anfangen und jetzt auf I'm Thinking of Ending Things habe ich mich sehr gefreut darauf, fand es auch erstmal erstaunlich, dass das jetzt bei Netflix stattfindet. Mir hat auch sehr gefallen, wie dieser Film beginnt und dann muss ich aber sagen, verliert er mich doch immer und immer wieder, dieser Film. Und mir ist auch nicht so ganz klar, ob dieses Experiment, denn das ist ja doch etwas, was bei Kaufmann-Filmen so der Fall ist, dass man ein Experiment hat, das man dann ausführt, ob das hier so geglückt ist. Ich würde eher sagen, so leidlich ist das geglückt. Wenngleich ich dann doch bemerke, dass ich, wo ich diesen Film vor ein paar Tagen gesehen habe, mich doch immer wieder damit beschäftige oder er mich immer wieder heimsucht.
Ja, Lukas, du auf Letterboxd wirkte das so, als würdest du den Film hassen. Und wenn ich jetzt sage, du scheinst diesen Film zu hassen, dann wirst du wahrscheinlich antworten mit, ach, na ja, hassen ist vielleicht zu viel gesagt.
Naja, ich halte ihn schon für gänzlich misslungen. Also da gibt es sehr wenig, was mich gereizt hat. Kaufmann hat ja wirklich nichts Neues zu erzählen oder zu zeigen. Also ist sein Trick, dass er kurzerhand behauptet, es gäbe gar nichts Neues zu erzählen oder zu zeigen. Er wiederholt sich auf eine sehr unproduktive Weise, ohne kluge Variation oder interessante neue Perspektive. All seine Spielereien sind uns längst wahnsinnig vertraut. Sie gehören ja auch längst nicht mehr irgendeiner Form von Avantgarde oder auch nur so einem gehobenen Künstlertum in den USA, sondern sind längst Mainstream und in jedem Superheld eigentlich zu finden, und manche Zaubertricks verlieren eben mit der Zeit ihre Wirkung. Wie oft will er noch seine Figuren durch ihren eigenen Kopf laufen lassen? Und ich muss auch sagen, bei diesen plappernden Vogelscheuchen, die wir hier haben, wundert mich eigentlich gar nicht, dass da sehr viel Platz im Kopf ist, um herumzulaufen. Und noch schlimmer finde ich dann an dieser Perspektive eigentlich, dass Kaufmann sich hinter diesen Figuren geradezu verschanzt. Also der flüchtet wirklich vor der Welt in ihren Kopf und benutzt die Augen so als Schießscharten so ein bisschen. Diese radikale Subjektivität, wie man immer das nennen möchte, formt hier den ganzen Film natürlich zum reinen Ausdruck von persönlicher Erfahrung. Und das funktioniert hier auch so ein bisschen wie ein Schutzschild gegen Kritik, weil alles, was man gegen den Film vorbringen würde, richtet sich ja auch dann irgendwie an die Figur, die das Ganze hier mit ihrer Perspektive formt. Aber ich glaube, mein Problem ist mittlerweile bei Kaufmann auch noch allgemeiner. Also ich bin einfach dieses ewige, vulgär-freudianische Herumrühren in den Köpfen der Menschen, das er immer veranstaltet, das langweilt mich nur noch. Es ist schwer, ein Mensch zu sein, alles Soziale ist irgendwie fehlerbehaftet und unbequem und awkward, und wir sind eigentlich auch nur die Summe unseres Konsums und wir sind sterbende Hüllen und die Conditio Humana ist eine von ewiger Überforderung mit der eigenen Existenz und wir sind eigentlich alle so neurotische Woody Allen-Figuren. Und irgendwie, wenn das das tiefste, verborgenste ist, dann hätte ich vielleicht doch mehr Lust auf Smalltalk. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig wehleidiger, defätistischer, privatistischer, so viertelgebildeter Idiotenfilm. Und schon bei Anomalisa, das klang bei Wolfgang auch schon an, habe ich mich irgendwie gefragt, ob der nicht aus der Zeit gefallen ist, ob irgendwie es nicht eine Phase gab, in der was er gemacht hat funktioniert hat, in der das mit dem Zeitgeist irgendwie korrespondiert hat und so, und dass diese Filme jetzt sich immer noch auf diese Zeit beziehen. Also so dieses so ein bisschen nihilistische, ich weiß nicht, ob da voll noch irgendwas draus abzugreifen ist. Und es gab ein paar Momente, wenn ich jetzt kurz was Positives sagen darf, die ich von der Stimmung her spannend fand und wo irgendwie die Atmosphäre tatsächlich funktioniert hat, aber das war dann auch am ehesten David Lynch mit Stützrädern und ach naja, das ist besser als nichts. Das ist das vielleicht, was ich positiv hervorheben kann.
Ja, also ich finde auf jeden Fall auch, dass das so ein inhaltlich und dialogisch irgendwie völlig überfrachteter Film ist, dass der ziemlich wirr ist, dass man oft nicht mitkommt, dass der sehr viel erzählt, sodass man irgendwann auscheckt, dass diese Szenen im Auto, die so angepriesen wurden, irgendwie nicht so gut sind, wie sie gemacht werden, dass das Ende irgendwie nicht so der große Mindfuck ist, den man sich erhofft hat, vielleicht bis auf so ein paar visuell und konzeptionell interessante Zeitspielereien. Ach sorry, nee, das waren meine Notizen zu Tenet. Den Film fand ich ja eigentlich ganz gut. Also ich finde, dass auf jeden Fall konzeptionell hier interessante Sachen drin sind. Die Frage ist natürlich, die wir uns stellen müssen.
Ich lasse mich davon überhaupt nicht provozieren.
Ich finde, dass die Frage, die ein bisschen ja hier drin ist, ist dieses, er hat nichts Neues mehr zu erzählen. Das finde ich ganz interessant. Ne? Also ich finde oft, wenn ich mit dir rede, Lukas, und bei dir, Wolfgang, ist es bestimmt auch in Teilen so, ihr habt ja dann noch mal viel mehr gesehen als ich. Ich habe auch die ganzen Kaufmann-Filme alle gesehen, aber zum Beispiel auch nur noch ein Gefühl, dass ich Anomalisa nicht mochte, und ich weiß gar nicht mehr, worum es da eigentlich ging. Und ich weiß noch, dass ich selber, als wir die Folge zu The Irishman gemacht haben, ich so meinte, ja, Scorsese hat auch noch nichts Neues zu erzählen, mal wieder ein Gangsterfilm. Und dann war der letzte Gangsterfilm irgendwie, wie lange, 15 Jahre her oder sowas, den er gemacht hatte. Und das ist ja auch die Frage, ich meine, der letzte Film von Kaufmann ist 5 Jahre her. Ist das wirklich nichts Neues oder nichts Interessantes heutzutage mehr, dass in so einem Gros an ganz unterschiedlichen so Indie-Arthouse A24 vor plus so Marvel-Blockbustern dann so ein sehr spröder Film rauskommt. Ich finde das trotzdem interessant. Ich muss aber sagen, als ich den Film gesehen habe, ich fand den wirklich schlimm beim Schauen, super langweilig, super überdreht, und es ist tatsächlich ein Film, den ich vielleicht nicht besser finde, aber interessanter finde, dadurch mir dann danach mehr durchgelesen zu haben. Und ich habe im Anschluss dann auch das Buch gelesen, auf dem der basiert, und jetzt verstehe ich ein bisschen mehr, was er da machen wollte. Aber ich fand es auf jeden Fall, also schon einer auf jeden Fall der interessanteren Filme, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Also ich fand den nicht furchtbar.
Eine kurze Zwischenbemerkung. Bitte nichts mehr über Tenet sagen, sonst muss Wolfgang noch ein 4. oder 5. Video drehen, und das wollen wir doch alle nicht.
Nein, als nächstes geht's um Cuties. Also, es wird
immerhin was wenig Kontroverses.
Es ist nun mal so, die postmoderne Erzählweise, und ich nenne das jetzt einfach mal so, auch wenn das ein bisschen grobschlächtig ist, die postmoderne Klar. Erzählweise arbeitet ja damit, dass sie eben sagt, man kann jetzt nicht mehr eine große neue Erzählung kreieren, wenngleich ich aber bei Kaufmann sagen würde, er schafft das schon, also in seinen Drehbüchern mit auch Vergissmeinnicht schafft er das, indem er sich in den Kopf hinein verlagert und dort eigentlich finden jetzt die Abenteuer statt. Das passt ja auch sehr gut zusammen, dass man eben diese Neurowissenschaften hat, die Ende der 90er Jahre plötzlich enorm den öffentlichen Diskurs, auch den Mainstream-Diskurs prägen. Und dann ist es auch klar, dass man eben viele solcher Filme hat. In der Filmwissenschaft wurde ja auch schon von Mind-Game-Movies gesprochen. Und Thomas das Heldnisser. Ist etwas... Genau, da ist Kaufmann sicherlich ein ganz wichtiger Vertreter. Nur gibt es dann eben diese Postmoderne, die sagt, wir spielen jetzt ganz arg mit Zitaten. Und das ist etwas, was er jetzt hier dann auf die Spitze treibt, indem er auch über Filmrezeption ja seine Figuren im Auto sprechen lässt. Also nicht nur sieht man ein Buch von Pauline Kael, also einer berühmten Filmkritikerin, in diesem Elternhaus, das sie besuchen, in dem Kinderzimmer des Protagonisten liegen, sondern sie unterhalten sich über Filme. Sie unterhalten sich zum Beispiel über diesen Klassiker Eine Frau unter Einfluss von Cassavetes, und sie reden aber dann, oder beziehungsweise sie zitiert eigentlich Filmkritiken von damals, die beschreiben, wie das gespielt war, welche Nuancen da drin liegen. Und das ist ja irgendwie 1994 bestimmt was sehr Charmantes gewesen, wenn man das tut. Ich glaube nur, dass das uns heute sehr, sehr fad erscheint, weil wir das aus jeder Rom-Com aus Hollywood irgendwie auch kennen, dass das mittlerweile so getan wird. Und diese ganzen Pixar-Filme oder so sind hyperironisch und arbeiten permanent mit solchen Verweisen. Und ich glaube, dass man da auch nicht mit weiterkommt. Also man kann natürlich diese Verknüpfung ziehen. Also wir haben es ja bei dem Cassavetes-Film mit einer schizophrenen Frau zu tun und aber auch mit einer ganzen, mit einer ganz anderen Art des Schauspiels, als wir das jetzt hier im Film finden, nämlich so einem Method Acting. Und das ist ein hoch beeindruckender Film. Aber ich frage mich, wenn ich das einfach mal so weiter verfolge und das nicht nur als so Assoziation aufrufe, sondern einfach weiter verfolge diese Referenz, dann führt sie zu nichts. Genauso wie auch es zu nichts führt, dass man Guy Debord und die Gesellschaft des Spektakels zitiert. Ich glaube, da ist er meilenweit von entfernt, so einen Gedanken von Debord wirklich da in diesem Film zu haben. Dann geht es mal kurz um David Foster Wallace, auch so eine Popkultur-Ikone, auch dadurch, dass der Autor Suizid begangen hat und so ganz merkwürdig verschrobene, schwierige Romane geschrieben hat. Ich habe diesen ganzen Ballast, ich bekomme das da vorgetragen, ich nicke bisweilen, aha, kenne ich, ja, erinnere ich mich an den Film, aber wohin führt es? Man muss schon irgendetwas damit machen, und dann muss ich auch sagen, sind die Verweise jetzt nicht so wahnsinnig originell, also Cassavetes ist gut, aber David Foster Wallace, dann gibt es dieses berühmte Gemälde, das zitiert wird von dem Mädchen, das in der Landschaft sitzt.
Ja, übrigens, also, was bei mir im Wohnzimmer hängt, und ich habe das, glaube ich, kannte das vorher nicht, bevor ich im MoMA war, irgendwie in New York und das gekauft habe als Poster, und das hängt da so, und dann gucke ich den auf dem Laptop und dann sagen die das und dann gucke ich so nach links und es ist halt da, auch als wäre ich auch in diesem komischen Elternhaus, und dann schreibe ich so Lukas auf Twitter, hey, was für ein seltsamer Moment, und dann meintest du so zurück, ja, aber Kaufmann zitiert natürlich auch nur die bekanntesten Sachen. Klar, es war trotzdem seltsam.
Und man fragt sich einfach, was will er damit? Das am Ende? Und da war er auch schon mal in seinen früheren Filmen klarer. Die waren jetzt nie so ganz straight erzählt, aber er war schon einmal klarer als das, was er hier tut.
Na, ich finde gerade auch zum Beispiel dieser Bezug auf Pauline Kael. Also erstmal ein Lob an Jessie Buckley, die hier in diesem Moment dann auch ganz hervorragend tatsächlich Pauline Kael und ihren Duktus, ihre Sprechweise imitiert. Also
das ist eine Filmkritikerin?
Ja, genau. Mhm. Wahrscheinlich die größte amerikanische Filmkritikerin vor jemandem wie Roger Ebert. Jemand sehr Einflussreiches, der tatsächlich auch die Industrie beeinflussen konnte und irgendwie zum Beispiel auch Schüler wie Paul Schrader hatte oder so, die Paulettes. Naja, auf jeden Fall benutzt er hier ja auch einen Text, in dem sie mehr oder weniger sagt, ja, in diesem Film versucht Cassavetes das, was im Inneren passiert, auf die Gesellschaft zu übertragen. Und in zum Beispiel Schizophrenie das Symptom von gesellschaftlichen Missständen zu sehen, also von Problemen in Familien oder in der Kindheit, also halt einfach so ein, ja, so ein psychoanalytischer Prozess irgendwie, da stellt sie sich dann eher kritisch dagegen und er widerspricht diesem Text. Dabei ist sein Film doch letztlich genauso. Er drängt eigentlich auch mit all diesen Zitaten, das sind Sachen, die sich in einem spezifischen Kopf befinden. Also er drängt eigentlich nur nach innen damit. Und wenn du, wie schon gerade angesprochen, dieses Bild da zum Beispiel hast, das dann auch bei Christian zu Hause hängt, dann liegt das daran, dass das ein Bild ist, das einfach sehr viele kennen, sehr viele gekauft haben und das vielleicht bei vielen da hängt. Und dann haben viele diesen Moment von diesem Shock of Recognition. Also das ist ja wirklich so Relatability-Cinema, das vor allen Dingen auch in Teilen darauf abzielt, dass wir uns darin wiedererkennen. Was ich aber oft, gerade wenn man so allgemeine populäre Kultur zitiert, für so einen Party-Trick halt. Also wenn man in einen großen Raum ruft, hey, du hast heute Geburtstag, ab einer bestimmten Anzahl von Leuten findet man da immer zwei oder drei einfach empirisch, einfach statistisch. Und so funktioniert ja auch dieser Referenzrahmen, der schafft Bezüge, die jeder irgendwie kennt. Und das finde ich halt immer billig. Sie werden ja auch nicht wirklich auf interessante Weise verknüpft. Also das ist jetzt kein Puzzlefilm, sondern es ist vielleicht so ein Bibliothekarsfilm, wo dann jede Fußnote richtig zugeordnet werden will. Also wem diese Fleißarbeit zusagt, der kann das gerne in Reddit-Threads machen oder so oder auf anderen sozialen Medien. Aber das ist, glaube ich, eigentlich nicht das, für das ich Filme schaue.
Ja, ich finde das trotzdem ein bisschen auf eine Art übertrieben zu sagen, jeder kennt das ja. Also eine gebildete Schicht weiß wahrscheinlich, was dieses Gemälde ist, wer diese Filmkritikerin ist und hat die Filme gesehen. Genau, aber das ist ja ein Film, der auf Netflix auf jeden Fall auch läuft. Also es ist ja was, wo man auch sagen kann, man kann nicht auch auf Sachen gestoßen werden oder vielleicht sind auch interessante Bezüge. Aber es ist natürlich schon klar, also es fällt mir auch auf, wenn da Caspar David Friedrich dieses eine Bild, was man halt kennt, da halt hängt im Zimmer, dass das nicht jetzt irgendwie das Intelligenteste ist, was man da wahrscheinlich irgendwie visuell hätte rüberbringen können. Ich finde, vielleicht müssen wir gleich einen Spoiler-Teil machen, weil man es sonst nicht so gut erklären kann, aber dieses Konzept an sich in diesem Buch, also am Anfang kommen wir noch rein, wissen nicht richtig, was hier los ist, was ist eigentlich die Situation, wie ist diese Beziehung abgelaufen, was ist da in dem Haus nicht ganz in Ordnung und sowas. Das ist in dem Buch ja so auf einen, tatsächlich so eine Mindgame-Movie, kann man jetzt sagen, auf so einen Twist hin gebaut und dann, wenn man das dann nochmal guckt und weiß so ein bisschen, worauf man achten muss, dann fällt einem schon mehr auf, was er auf jeden Fall hier macht. Aber gleichzeitig, und das fand ich so seltsam in dem Film, ist das, was ihr auch kritisiert habt, so völlig überfrachtet. Also ich habe das Gefühl, irgendwie jeder Charakter ist auch gleichzeitig zynisch total übertrieben. Diese ganzen Zitate, die da drin sind, also diese Filmkritik-Sachen, dass sie sich gegenseitig so Gedichte vorlesen und sowas, das ist alles Kaufmann. Das existiert in dem Buch alles nicht. In dem Buch ist das viel ruhiger, überhaupt nicht so überdreht, also auch die Elternfiguren, ne, die mich wirklich unglaublich genervt haben in diesen Szenen, wo ich so wirklich dachte, was soll das denn? Natürlich kann man sagen, klar, die sind überdreht, weil sie auch nur fingiert sind auf eine Art, aber ich habe das Gefühl, Kaufmann staffiert alles aus, also und packt alles voll mit Inhalt, aber gleichzeitig ist es so visuell und so echt sehr uninteressant die meiste Zeit und hat noch so eine Mystery-Ebene.
Ist visuell so aufregend wie dieser Podcast hier.
Ich finde halt, das findest du nicht aufregend, diesen Podcast? Ich finde
visuell?
Das,
ich weiß
so,
nicht.
Visuell so aufregend. Okay, so,
ich sehe gerade so einen gelb-grünen Balken vor mir tanzen, mehr nicht.
So rum verstehe ich den Vergleich, ja. Und gleichzeitig noch, dass es diese Ebene ist, in der sich die Frau die ganze Zeit fragt, hä, bin ich nicht die gleiche Figur, bin ich nicht wie er und sowas. Das ergibt eigentlich auch nicht so viel Sinn in dieser ganzen Erzählung. Also ich finde, der Film ist sehr, also ich verstehe, warum er das gelesen hat und dachte, ich mache das jetzt auch. Und ich finde es auch gut, dass er das noch angedeckt hat mit weiteren Sachen, aber ich finde persönlich ist es so völlig überfrachtet einfach, ja.
Und ich denke, ein großes Problem liegt einfach darin, dass wir es mit einem Horrorgenre erst einmal zu tun haben, dadurch, dass dieses Haus so mysteriös ist. Wir kommen da an, diese Eltern verhalten sich sehr, sehr eigenartig und man würde sofort eigentlich als klar denkender Mensch sagen, ist mir egal, ob ich jetzt ein bisschen unhöflich wirke, aber ich fahre jetzt sofort wieder weg und dann entfaltet sich dann so ein bisschen den Horror dort und man kennt das aus vielleicht einem Film von Shia LaBeouf oder so, aber dann wird das dadurch gebrochen, dass man dann eben verschiedene Verfallsstadien dieser Leute erlebt und das ist dann, nimmt dann also diesen Horror weg und soll mich dann eben zu tieferen Gedanken führen. Und diese werden aber dann eigentlich auch nur aufgerufen, wie die Zitate aufgerufen werden. Und nichts passiert damit. Sie fahren ab und der ganze Film flüchtet sich dann in eine Tanzperformance. Und es ist wirklich eine Flucht. Denn klar, das kann ich immer machen. Wenn ich narrativ nicht mehr weiterkomme, kann ich sagen, jetzt wird mal getanzt oder jetzt wird mal gesungen. Das ist ein klassisches Motiv, das man im Gegenwartstheater finden kann. Wann immer man dann eigentlich schon die Räuber oder den Faust gegen die Wand gefahren hat, werden plötzlich die Mikros ausgepackt, dann wird mal gesungen oder es wird was getanzt. Und das ist jetzt hier auch, und dann tun sich dadurch auch nochmal Assoziationsräume auf, aber auch diese führen zu nichts hin. Ich glaube, man hätte aus dieser Anlage eigentlich sehr, sehr Interessantes machen können, denn ich finde diese grundsätzliche Frage auch, dass dieses Paar sich eigentlich gut versteht, dass es auch beides interessante Menschen zu sein scheinen, dass aber irgendwie doch für sie klar ist, dass sie das Ganze aus irgendeinem Grund beenden muss, weil sie das meint, doch erkennt, dass es vielleicht nicht der Richtige sind. Also auch diese bösen kleinen Gedanken, die man mit sich so rumträgt. Und was ist eigentlich, wenn die Überhand nehmen? Und was ist, wenn das noch konfrontiert wird, dann mit einer Familie, die ja dann auch, wenn man dann auf die auf Schwiegereltern trifft, immer so etwas ganz Merkwürdiges bloßlegen, nämlich den Menschen, mit dem ich da zusammen bin, der war irgendwie auch mal jemand, der in die Windel geschissen hat, der ganz merkwürdige kleine Marotten als Siebenjährige hatten. Also es sind alles auch ganz komische Konstellationen. Da kommen die Zeiten durcheinander und man selbst ist verwirrt. Deswegen sind solche Aufeinandertreffen durchaus etwas Traumatisches. Damit hätte man ungeheuer viel machen können, aber leider ist Kaufmann dazu nicht willens.
Also ich tanze auch immer, wenn ich nicht weiter weiß. Naja, ja,
das
also,
kennen wir ja.
Es sieht immer hervorragend aus. Nein, was bei Wolfgang jetzt auch schon anklang und was ich, glaube ich, noch mal betonen wollte, es gibt ja auch diesen Dialog im Film. Sie reden nach diesem Gedicht, das Jesse Buckley vorträgt, über die Suche nach dem Universellen im Spezifischen. Und ich glaube, das ist es, was, wenn wir uns dieses Leben, das ja quasi vor den Augen in dem Haus da vorgeführt wird, noch mal vor Augen rufen, gerade eben was nicht erreicht wird. Und ich denke auch, dass es so breit angelegt ist, so allgemein, dass so wenig spezifisch in diesen Figuren ist, dass Kaufmann so sehr schon an eigentlich ihr Ende denkt, an diesen Fluchtpunkt mit dem Tanzen und so, dass er sich gar nicht auf sie einlässt und dass er sich immer dahinter verstecken kann, wenn diese Figuren irgendwie psychologisch oder in ihrer Geschichte an irgendwelche Grenzen kommen. Ja, aber es ist ja eigentlich auch alles nur Teil von einer größeren Geschichte und so. Und ich frage mich auch, ob man nicht das Spezifische manchmal spezifisch lassen kann. Also, ist es nicht wahnsinnig egozentrisch, im anderen immer sich selbst erkennen zu wollen? Ich frage mich, wieso hier ein Film wie dieser nicht in der Lage ist, uns wirklich mit etwas anderem zu konfrontieren und warum das so nach innen geht. Ich habe einen ganz spannenden Text in der CinemaScope von Andrew Tracy gelesen, der Kaufman und Bergman vergleicht und sagt, okay, beide wählen viel Künstler und Neurotiker als Gefäß für Entdeckung. Und bei Bergman ist es nicht, weil es sich bei ihnen dann irgendwie unbedingt um den Grundstoff, um die Grundform der Menschen handelt, sondern weil sie eben einzigartige Befindlichkeiten haben. Und dann trägt er sie an die Grenzen und zeigt dann eben, was das menschliche Wesen irgendwie Kreatives und Zerstörerisches hervorbringen kann. Und während Bergmans Introspektion also dann irgendwie so eine Explosion hervorbringt, so nach außen geht, ist das hier ein immer weiteres nach innen flüchten. Also hinter jeder Tür noch eine Tür entdecken. Und Ich denke dann auch, man merkt halt total, dass da gar keine Suche mehr ist nach der Frage, so wie funktioniert der Mensch, wie das gerade bei Wolfgang schon beschrieben wurde, so was macht das mit uns, wenn wir mit den Menschen im Alltag leben, wenn wir unsere spezifischen Eigenheiten und Idiosynkrasien so gegeneinander werfen und wir dann in der Beziehung irgendwann wirklich an den Minimalsten stören und so. Aber Kaufmann sucht nicht, der weiß eigentlich schon alles, der hat alles dazu gefunden und der bricht das jetzt nur noch in so kleine Vorträge und so runter. Und seine Vorstellung von den menschlichen Kapazitäten ist so gering, dass ihm eigentlich dann irgendwann nur noch Herablassung bleibt. Also ich glaube, das ist vielleicht an den Teilen sicher auch was ich nach außen projizierter Selbsthass oder so, vielleicht Arroganz, vielleicht beides zugleich. Aber all diese Figuren werden ja auch unglaublich herablassend betrachtet. Also wenn der Vater da ist und sagt, ja, aber warum ist da kein Mensch im Bild, der mir die Emotion vorgibt und so, dann ist da auch irgendwie ein großer Zorn auf die Menschen.
Ja, das finde ich ganz interessant, ne? Dieses, dass man das Gefühl hat, hasst er auch wirklich selber alle seine Charaktere eigentlich, ne? Oder hasst er halt sich selbst? Also ich würde kurz in den Spoiler-Teil, glaube ich, jetzt reingehen, weil wir irgendwann mal so ein bisschen erzählen müssen, was da noch passiert. Also wenn ihr den Film noch schauen wollt, könnt ihr jetzt zum Fazit springen. Ich mache eine Kapitelmarke da unten in die Podcast-Beschreibung rein. Es ist ja so in diesem Film, also ist die Frage, ich weiß gar nicht, wie ihr das jetzt genau verstanden habt, was da passiert, ob es euch auch überhaupt wichtig ist, wir haben ja das Gefühl, bei großen Filmen, wie zum Beispiel bei denen von Lynch, die funktionieren auf mehreren Ebenen. Man kann sich überlegen, was sollte da jetzt eigentlich genau erzählt werden, oder man lässt sich davon überwältigen, oder man findet in kleinen Sachen trotzdem die Unterhaltung oder die schlauen Beobachtungen und so weiter. Und hier ist es ja so, fand ich schon, dass viele, ich habe auch auf Instagram gefragt, wie fandet ihr den Film? Und viele haben gesagt, ja, ist irgendwie wirr, habe ich nicht verstanden und sowas. In dem Buch ist es ja relativ einfach eigentlich erklärt, was passiert, nämlich, dass da dieser Hausmeister in der Schule ist, der sich umbringen möchte, und dann quasi, bevor er das macht, entweder ist es so ein anderer Teil seiner Persönlichkeit, spielt er im Kopf nochmal durch, wie es gewesen wäre, wenn er in jungen Jahren eine Frau, die er in einem Café oder Diner oder sowas getroffen hat, wenn er ihr die Nummer gegeben hätte und sie zusammen gewesen wären und so quasi er sie seinen Eltern vorgestellt hätte. Und diese Person, die sagt, I'm thinking of ending things im Film, also die sagt, das soll ja erst bedeuten, ich glaube, mich zu trennen, ist eigentlich er, der sich überlegt, ich glaube, ich sollte mich umbringen, und jetzt sich selber nochmal re-evaluiert, ob er eigentlich liebenswürdig ist durch diese andere Figur, die dann durch ihn durchläuft. Und deswegen sehen wir auch so ganz seltsame Szenen. Also ich fand zum Beispiel ganz cool, wie dieser Hund sich da immer so schüttelt. Wir sehen, das sind so Erinnerungsfetzen, die er noch hat. Die Eltern werden immer älter, ne? Und auf einmal sind sie wieder jünger in dem Film. Das soll ein bisschen zeigen, dass er in diesem Haus ja auch wohnen geblieben ist, seine Eltern da gepflegt hat, bis sie gestorben sind und so weiter. Und ich finde an sich diese Idee nicht so schlecht. Natürlich kann man sagen, ja, ein Mann hat sich hier eine Frau imaginiert und verliert sich in Selbstmitleid und sowas. Alles furchtbar, haben wir schon tausendmal gesehen. Haben wir vielleicht schon oft gesehen, aber sehen wir auch nicht so oft. Deswegen fand ich das eigentlich ganz interessant. Und ich fand schon eine tragische Idee zu sagen, und ich denke mal, es soll auch ein Film sein über tiefe Depressionen, dass in den tiefsten Depressionen nicht mal die Figuren, die man sich selbst imaginiert, einen selbst liebenswürdig finden. Also ich finde schon, wie sie dann da hinkommen zu diesem Elternhaus, auch wie er sie, er immer, also er will ja immer noch woanders hin. Sie will ja immer nach Hause, oder wir sind jetzt angekommen, und er macht ja immer so eine Abzweigung, weil er Angst hat, sich auch mit sich selber und seiner Geschichte auseinanderzusetzen. Und wie er dann, wie so beschämt ist da zu Hause vor seinen Eltern, und im Buch ist das noch so, ich glaube, das gibt's im Film nicht, die Szene, aber dann spielen die noch so ein Spiel, das heißt Jake nachäffen, und dann äfft so jeder von denen nochmal Jake nach und sowas, also ganz furchtbare Gedanken, die Leute halt, wenn sie Depressionen haben. Ich finde das nicht so schlecht, aber ich finde es in dem Film halt unfassbar halt überfrachtet, vor allem, weil auch sie ja auch so eine super zynische, mega depressive Figur ist, und ich finde, das passt eigentlich nicht so richtig. Also es ist ja ein bisschen so wie Eternal Sunshine of the Spotless Mind, nur in der Horrorversion vielleicht, dieser Film, und ich finde, mehr Liebe und Wohlwollen in kleinen Momenten hätte dem eigentlich gut getan, weil die Grundmessage ist schon so zynisch, dass der Film selbst, glaube ich, nicht in jeder Minute so zynisch und eklig und düster hätte sein müssen.
Ja, und sie ist die interessantere Figur, würde ich auch ganz klar sagen. Also das ist, das für die ist man, fasziniert man sich, und das wäre auch dann, als ich anfing, das zu gucken, die Figur gewesen, von der ich gerne mehr erfahren hätte oder der ich auch gerne zuhöre, und ich dachte, eigentlich wäre es vielleicht eine Möglichkeit gewesen, die steigen gar nicht aus dem Auto aus, aber dann wäre es was gänzlich anderes gewesen, als was du jetzt gerade beschrieben hast mit Blick auf den Roman. Und da muss man dann sagen, glaube ich, es stehen hier zwei Dinge im Wege. Also das eine ist natürlich, so eine Idee zu übernehmen, und das hat Kaufmann ja immer wieder gemacht, dass er eine Idee übernimmt und dann macht er eben sein eigenes Gebäude. Aber wenn man schon ein Konstrukt hat, das an sich schon eigentlich für Kaufmann-Verhältnisse ordentlich wäre, und da dann noch so viel dazu zu geben, ja, also eigentlich hätte dieser Roman, ihn so zu verfilmen, wie er ist, also mit gewissen Abstrichen und Zugeständnissen, hätte vermutlich einen sehr interessanten Film ergeben, aber das ist hier nur sehr, sehr schwierig wieder, also man kann das dann nach der Lektüre des Romans offenbar wieder mehr sich Klarheit über den Film verschaffen, aber das zeigt ja dann auch einfach, wie missglückt das Werk ist, wenn man eben das alles dann dafür braucht. Also an sich muss der Film ja auch für sich alleine stehen können, und dann muss ich sagen, tut er das gar nicht. Und wenn du jetzt, wie du den Roman referiert hast, wenn man sich das dann nochmal vergegenwärtigt, dann muss man sagen, dann ist er ja noch mehr quasi gescheitert, als ich dachte.
Na, es scheint mir nicht ein Scheitern, sondern eine ganz bewusste Entscheidung zu sein. Also man macht den Roman vager, bringt da stärker Ambivalenzen rein, um damit vielleicht auch ein bisschen künstlerischer zu wirken und um den Zuschauer auf eine gewisse Weise mehr zu fordern, ohne da irgendwie eine Mehrleistung reinzubringen. Also mir scheint das schon so eine sehr gewollte Leerstelle, dass man die Klarheit des Romans, die Eindeutigkeit eben ersetzt durch das, was wir dann letztendlich geboten bekommen.
Ja, der Roman ist jetzt auch nicht super, ne? Also das ist auch ein bisschen auf diesen Taschenspielertrick konstruiert, ne? Also ja. Dass man sich die ganze Zeit fragt, okay, was ist da jetzt los? Der ist nur, also dass man allein hier, also dass die Hauptfigur, also dass Jesse Plemons Charakter schon so unangenehm ist, schon die ganze Zeit. Also es geht ja eigentlich darum, dass, also in seiner Fantasie ist es ja so, dass er sich als tollen jungen Mann vorstellt und diese Frau kommt mit ihm zu den Eltern. Aber das ist hier ja alles schon so düster, so von Sekunde eins eigentlich an. Und das finde ich so eine seltsame Entscheidung einfach so in diesem Film. Ich glaube, man hätte das anders machen können. Er hat es nicht nur verwischt im Roman, er hat es auch ausstaffiert mit viel mehr Details. Ne? Also diese ganzen Schriftsteller, die dann da bei ihm im Zimmer sind und so weiter, dass er sich sieht. Also ich finde das zum Beispiel auch ganz gelungen am Film, dass er sich das imaginiert und deswegen sich so ihr Wesen immer ändert. Und mal ist sie, haben sie sich so kennengelernt und mal so und so, wie halt jemand so mit sich selbst redet. Aber er bringt sich hier nicht um im Film, oder? Er setzt sich einfach in dieses Auto und erfriert, ne? Das ist, glaube ich, anders als im...
Ja, das ist ja auch ein Selbstmord, oder?
Ja, okay, stimmt, er entscheidet sich. Aber ich weiß nicht, oder ob es ihn dann so überwältigt und so, ja.
Naja, also wir sehen ja diese Szene, wo er mit diesem, das haben wir noch gar nicht angesprochen, mit diesen madenversehrten Schweinen, die als Animation dann in den Film treten, nackt durch die Schule läuft. Und ich denke, das nimmt ja nun durchaus auch seinen Selbstmord voraus. Zumindest dann in Kombination noch mit der letzten Szene. Aber auch hier bleibt dann wieder die
Ambivalenz. Passiert danach, glaube ich, dann, ne? Wenn er dann gerade am Sterben ist, kommt diese Szene.
Ja, das ist dann vielleicht der drehende Kreisel. Wer weiß. Aber was du gerade schon, was da anklang, was ich auch irgendwie sehr stark empfunden habe, ist, es fehlt total so die tonale Modulation. Es ist ein sehr gleichförmiger Film auf einer gewissen Weise. Also er hat sehr wenig Ausreißer nach oben und nach unten, was zum Beispiel das Level von Depression, von Düsternis, aber auch von vielleicht Horror oder Spannung oder so angeht, sondern ich finde, er bleibt sehr gleichförmig. Ich hätte mir die ganze Zeit gewünscht, dass irgendwas passiert, was ihn nochmal so dynamisiert, aber irgendwie ergibt das so alles so ein Kontinuum, so einen Brei halt irgendwie. Selbst wenn da die Tanzszenen sind oder am Ende die Rede aus A Beautiful Mind 1:1 auf der Bühne vorgetragen wird, das fühlt sich alles so sehr als eins an, dass überhaupt nichts Interessantes bleibt, sondern es wird so ein bisschen glatt auf so eine kuriose Weise, weil es halt so ohne Höhen und Tiefen ist für mich.
Es ist kunstgewerblich eigentlich, ne? Ja. Nicht nur was die Zitate anbelangt, sondern auch diese Machart, auch der Schnee fällt immer ein bisschen zu schön. Es ist, man könnte auch meinen, es wäre so eine wunderbare Schneekugel, die man zu Hause hat und da sitzen zwei Figürchen drin und unterhalten sich. Das ist auch etwas, was bei Anomalisa auch schon der Fall war, dass das so merkwürdig durchdesignt ist und man hat sich dann aber auch schon eigentlich nach 5 Minuten daran satt gesehen und dann macht es eigentlich nur noch das Zitat in irgendeiner Weise sehenswert, bemerkenswert. So dann auch im Haus jetzt in dem Film, wenn dann mal kurz Psycho zitiert wird, aber man fragt sich auch, ja, aber es ist eigentlich eine ziemlich andere Geschichte dann nochmal Psycho, also dann mache irgendwas damit oder lass es, man muss nicht immer, wenn man in irgendein Haus geht und in das erste Stockwerk spaziert, die Treppe rauf, da muss man nicht grundsätzlich Psycho zitieren, das geht auch anders. Also das ist einfach so eine Marottenhaftigkeit. Vielleicht hat Kaufmann zu viele Filme gesehen. Manchmal ist ja doch bei vielen Regisseuren eher das Problem, dass sie zu wenig gesehen haben. Bei Kaufmann könnte das Gegenteil der Fall sein. Und ich frage mich ja die ganze Zeit, warum jetzt dieser Film bei Netflix zu sehen ist. Also im Kino hätte der es ganz, ganz schwer gehabt. So werden ja sicherlich
auch erstaunlich Zufall übrigens, auch ich habe gefragt auf Instagram unsere Follower und Followerinnen halt, wer von euch hat den gesehen oder hat auch den Großteil von denen auf jeden Fall den Film gesehen. Das finde ich schon klar, die sind natürlich auch Filmfans und so weiter, aber es ist schon interessant, dass man, finde ich, so einen verschrobenen Film, den im Kino keiner geguckt hätte, auf Netflix jetzt quasi als so, ah, was für ein abgefuckter Film, guckt euch den mal an, auch so quasi verkaufen kann, ne? Also wie das so ein neues Zuhause finden kann.
Also Anomalisa, da saß ich damals, glaube ich, mit 4 Leutchen in einem Kölner Programmkino. So war es, ja. Und jetzt, glaube ich, ist es schon interessant, dass Netflix und ja auch andere Streaming-Anbieter immer wieder versuchen, jetzt sich diese großen Namen reinzuholen, die irgendwas Besonderes machen. Oder wie du das gerade sagst, Christian, dass man denkt, ja, das ist irgendwie so ein abgedrehter Film, den muss man mal sich ansehen. Dafür würde man sich nicht mehr ins Kino bewegen, aber da setzt man sich dem mal ein bisschen aus. Aber zugleich verlangt hier der Film, will man jetzt diese etwas hanebüchene Story nachvollziehen, doch, dass man ihn sehr konzentriert sich ansieht. Also man kann das nicht so nebenbei bingen.
Naja, ich finde das eigentlich gar nicht so überraschend. Diese ganzen Tech-Firmen, zu denen Netflix ja nun zweifelsohne auch gehört, wollen ja nicht nur wahnsinnig viel Geld machen, sondern die wollen gleichzeitig auch geliebt werden und die Welt retten. Und deshalb hat man natürlich zum einen immer noch die Anreize, mit derartigen Filmen halt irgendwie Oscars zu gewinnen, die eben noch Geld bringen. Aber man möchte auch das Ansehen von zum Beispiel einer Cinephilie oder von irgendeiner Form von Kulturkonsumenten eben haben. Man möchte als der Retter von der Filmkunst gleichzeitig auch noch dastehen und sagen, ja, aber wir geben Martin Scorsese Geld und wir geben Charlie Kaufman Geld und wir geben Spike Lee Geld. Wir sind doch die Guten. Was wollt ihr denn?
Mubi ist ja auch eine gewisse Konkurrenz. Also das darf man nicht unterschätzen. Also natürlich nicht für das große, breite Publikum, das einfach jetzt irgendwie die nächste True-Crime-Serie oder irgendwas sehen will. Aber Mubi ist ja schon jetzt eine Plattform, die immer häufiger auch präsent ist, die es auch schafft, Regisseure anzuziehen, dort dann Premieren zu feiern, diese Regisseure auch noch zu interviewen. Das ist auch etwas, was wir bei Netflix ja noch nicht in der Art finden, dass dann Werner Herzog da sitzt und sich auch noch ein paar Fragen stellen lässt vom Chef von Mubi. Und deswegen wäre jetzt dies ja auch so ein Film, den würde man eher mal auf Mubi vermuten. Und dann ist es ganz interessant, dass also Netflix auch da versucht, in dieser Nische Platz zu finden. Denn ich glaube, das ist schon wichtig für diese Plattform, dass sie mehrere Nischen bedienen. Also mit einem Schlachtschiff allein kann man das Ganze nicht steuern. Und das gibt es auch nicht so einfach zu finden. Also man hat ja nicht jedes Jahr 5-mal Game of Thrones.
Ja, natürlich nicht. Bei Mubi, ich bin seit langem Mubi-Abonnent, aber man merkt hier, wie wichtig zum Beispiel so Sachen auch wie Net Neutrality oder so sind oder auch einfach große Server-Farm, so die Konzentration von Kapital, die das ermöglicht, weil Filme von Netflix einfach besser im Streaming funktionieren als die von Mubi. Also man merkt, das ist alles sympathisch, man will das unterstützen und dann sitzt man doch wieder regelmäßig davor und hat große technische Probleme. Also das ist halt dann alles schon auch sehr frustrierend und man merkt da auch, wie der Markt ja schon vielleicht ein bisschen mit gezinkten Karten hier funktioniert.
Ja, und Netflix ist natürlich Produzent, ne? Also Mubi kauft sich natürlich da die Rechte ein und sagt so, jetzt sind hier mal wieder irgendwie Film XY von ihm und ihm, aber Netflix macht ja was anderes und sagt, hier Charlie Kaufman, wir geben dir Geld für deine Vision und wir labern dir nicht so viel rein. Also noch scheint das ja so zu sein, deswegen sind die Filme ja auch oft durchwachsen, diese Netflix-Filme von den großen Regisseuren und manchmal auch richtig schlecht. Also manchmal hat man ja das Gefühl, bei manchen fehlt das Studio, dass man sagt, nee, das machen wir nochmal anders. Aber trotzdem kommen dann halt auch solche
Filme raus. Also ich fand Bright ja hervorragend, ich weiß gar nicht, was du hast.
Ja, oder wie hieß denn dieser von dem Green Room? The Hold the Dark oder sowas? Ich habe den nicht gesehen.
Ach, aber das ja, genau, dieser Wolfsfilm.
Ja, genau. Also weiß ich, da gibt es ja ganz obskure Sachen oder auch der Velvet Buzzsaw-Film, da dieser Kunstfilm. Egal, auf jeden Fall, das ist schon, finde ich, jetzt hier ein interessanterer Film auf jeden Fall als diese, die wir genannt haben, aber ich würde auch nochmal sagen wollen, dass wenn man schon sagt, man macht einen Mindgame-Film oder wenn das irgendwie angelegt ist oder sowas, dann ist es natürlich die Kunst, wenn man das so machen will, die Erzählkunst, dass es beim ersten Mal schauen eine Erzählebene gibt und beim zweiten Mal schauen man dann die zweite versteht und das ist passiert in diesem Film, aber selbst auf diesem Level nicht so richtig, sondern man hat das Gefühl, Charlie Kaufman überfrachtet das schon die ganze Zeit mit ganz vielen verschiedenen Sachen und sobald man, wenn man das einmal schaut, hat man viele Fragezeichen und wenn man sich das beim zweiten Mal schaut, hat man an genau den anderen Stellen Fragezeichen, die nämlich das erste Mal schauen ermöglichen sollten. Also ich finde auch diese Idee des Buchs ganz okay und wenn man Lust hat, sich damit länger zu beschäftigen, dann kann man sich diesen Film mehrmals angucken, aber ich finde der funktioniert, also ich finde die Idee trotzdem viel interessanter, als ich sie in vielen anderen Filmen in letzter Zeit gesehen habe, auch zum Beispiel in Venedig. Das hätte mich übrigens interessiert, wenn der so im Wettbewerb gelaufen wäre, wie ich das da so gesehen hätte. Wahrscheinlich hätte ich das als sehr erfrischend empfunden. Aber ich finde, man muss den nicht gesehen haben. Lukas,
also
muss man.
Ich habe Anomalisa als Teil von einem Festival gesehen in San Sebastian und ich fand ihn auch da eher uninteressant.
Ja. Und den hier, muss man den gesehen haben?
Ich weiß nicht, ob das vielleicht aus meiner Beschreibung schon herausklang, aber nein, ich finde nicht. Ich finde ihn, wie schon angesprochen, weitestgehend missraten. Es gibt sicher hier und da mal einen interessanten Gedanken oder ein Bild, das nicht völlig banal ist. Aber ich glaube, man kann die gefühlt 9 Stunden besser anlegen.
Ich schließe mich dem an und empfehle nochmal ganz ausdrücklich Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Wer die noch nicht gesehen hat oder mal wieder sehen will, sollte das unbedingt stattdessen tun.
Genau, ihr habt uns ja auf Instagram geschrieben, was ihr so vom Film gehalten habt. Ein Zitat von einem Zitat von einem Zitat kam da. Kaufmann hat C.G. Jung auf Wish bestellt. Fand ich auch noch ganz, ganz witzig eigentlich so. Charlie Kaufmann lässt seine Figuren nur noch seine inneren Monologe führen darüber, wie ein Film sein könnte. Fand ich auch ganz gut. Und genau, also das gespalten, hat die Leute auf jeden Fall gespalten. Wir haben so ein paar Spalterfilme so in letzter Zeit, finde ich ganz gut. Was ist denn der letzte andere gute Film, den ihr gesehen habt?
Ich habe zuletzt einen alten Film gesehen aus den 50er Jahren und zwar heißt der Ich werde dich auf Händen tragen. Das ist der Film eines sehr umstrittenen Regisseurs oder umstritten ist auch einfach schon ein Euphemismus, sondern von einem Regisseur, der sich den Nazis angedient hat wie kein zweiter, nämlich von Veit Harlan. Das ist der letzte Veit Harlan Film, noch einmal in einem Melodram, noch einmal nimmt er sich Theodor Storm an. Theodor Storm hat eine Erzählung geschrieben, keine besonders gute, Viola Tricolor, und diese verfilmt jetzt Veit Harlan, der eben keine ganz großen Filme in Deutschland mehr machen kann. Seine Zeit ist eigentlich passé. Christina Söderbaum, die Reichswasserleiche, darf hier noch einmal, also seine Ehefrau, in einer Hauptrolle glänzen. Und das Interessante an diesem Film ist eigentlich, dass man hier eine Mischung aus Hitchcocks Rebecca und dem deutschen Heimatfilm hat. Wir haben die Geschichte eines Witwers, der eine neue Frau kennenlernt, Christina Söderbaum, mit ihr dann nach Italien in seine Villa zieht. Dort erwarten ihn die Haushälterin, die mürrisch eingestimmt ist auf die neue Frau, und die 11-jährige Tochter, die ihrer Mutter noch nachweint und die neue Frau nicht akzeptieren will. Und eine ganz gruselige Erscheinung ist, auch ganz eigenartig spricht, wenn die neue Frau noch einmal Klavier spielen sollte, dann mache ich mich tot, dann mache ich mich tot. Es ist ein Horrorfilm im Gewand des Heimatfilms, mit Hitchcock überlagert, total übersteigert, melodramatisch. Feinster Kitsch, könnte man sagen, und doch wabert da irgendetwas merkwürdig Deutschtümelndes auch mit. Also es ist ein Film, den man mal gesehen haben muss, weil es einen solchen nicht noch einmal gibt. Und da ich mich eben mit Veit Harlan ein bisschen mehr jetzt auseinandergesetzt habe in den letzten Wochen, war das jetzt doch ein sehr furioser Abschluss. Man kann sich sehr leicht über den Film lustig machen, man kann aber auch fragen, ob nicht gerade auch diese unglaubliche Ästhetisierung etwas ganz Großartiges hervorbringt und dass das auch etwas wiederum ist, was gerade dem deutschen Film so sehr fehlt. Also ein bisschen was von Veit Harlan, von seiner Ästhetik kann man sich abgucken, das haben ja auch schon andere getan, wie zum Beispiel Rainer Werner Fassbinder.
Sieht sehr beeindruckend aus, den gibt es ganz komplett auf YouTube, ich glaube vor allem sogar
gibt es
legal von Cinenet Deutschland, ja, sehe ich hier gerade.
Ja, also es gibt ihn auch auf DVD.
Sieht aus wie so eine Puppenstube, ne, diese Bilder. Das ist ganz beeindruckend.
Ja.
Also kann man da gucken. Scheint offiziell, also der Account hat auf jeden Fall einen Haken. Also vielleicht ist das tatsächlich einfach ein Verleih, der seine alten Filme da hochlädt. Könnt ihr mal nachschauen. Lukas, gab's bei dir was?
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Veit Harlan Special bei Katz, wenn die Leute dann dafür abstimmen. Nein, naja, ich habe einerseits den neuen Film von Armando Iannucci gesehen, The Personal History of David Copperfield, der ist ganz in Ordnung. Empfehlen möchte ich, glaube ich, aber lieber White Dog von Samuel Fuller aus dem Jahr 1982. Es geht um eine Schauspielerin, gespielt von Christy McNichol, die einen weißen großen Hund anfährt, ihn zum Tierarzt bringt und ihn bei sich aufnimmt. Und erst nach einer Weile merkt sie, dieser Hund ist ungemein aggressiv, aber nicht beliebig gegen jeden, sondern es ist ein sogenannter White Dog. Er ist trainiert, um Afroamerikaner, allgemein Leute mit dunkler Haut, zu attackieren. Und sie versucht dann bei einer Tierstation diesem Hund zusammen mit eben einem Afroamerikaner diese Eigenschaft, diese Aggression auszutrainieren. Und Samuel Fuller ist ja ein Regisseur, bekannt für seine Genrefilme. Auch dieser ist sicher eine Mischung aus Horrorfilm, in Teilen sicher auch Action. Aber er geht gerade durch dieses Genre-Korsett wahnsinnig interessant und wahnsinnig clever mit dem großen Thema Rassismus um, ohne dabei jemals besonders stark zu moralisieren zu werden. Und gerade in diesem vage exploitativen Kontext funktioniert das Ganze ganz hervorragend. White Dog von Samuel Fuller kann ich wirklich nur empfehlen.
Alles klar. Hau ich auch nochmal in die Podcast-Beschreibung unten, könnt ihr das nochmal nachlesen. Und dann war's das. Danke, dass ihr mit mir über den neuen Charlie Kaufman-Film gesprochen habt.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Und nächste Woche reden wir hier wahrscheinlich über Roy Andersons About Endlessness. Und ja, bis dahin gibt es noch eine Mailback-Folge nächste Woche, falls ihr Katz finanziell unterstützt. Dann sagen wir da, was wir so davon von diesen neuen Oscar-Regeln halten und sowas. Gibt's dann alles. Das gibt es alles nur hinter der Paywall. Da könnte man nachschauen. SteadyHQ.com. /Katz ist die Adresse. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Streamen. Tschüss.